lesen Vers 7 bis 11. Da sprach Jesus wieder zu ihnen: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ich bin die Tür zu den Schafen. Alle, die vor mir gekommen sind, die sind Diebe und Mörder, aber die Schafe haben ihnen nicht gehört. Ich bin die Tür. So jemand durch mich eingeht, der wird selig werden und wird ein- und ausgehen und Weide finden. Ein Dieb kommt nur, dass er stehle, würge und umbringe. Ich bin gekommen, dass sie das Leben und volle Genüge haben sollen. Liebe Freunde, es ist der Chor der neutestamentlichen Christuszeugen so vielstimmig, dass man sich nur freuen kann darüber. Christuszeugen in so verschiedener Art. Stimmen mit ihrer eigenen Melodie, das merkt man, dass der Heilige Geist niemand vergewaltigt, sondern dass er auch die, die seine Stimme sind, ganz original sein lässt. Da ist die Stimme des Markus, die ganz andere Stimme des Paulus, ganz besonders eigenartig ist die Stimme des Evangelisten Johannes. Wir tun gut daran, wenn wir nicht allzu bekannt tun. Es gilt noch vieles zu entdecken im Wort Gottes. Eine bestimmte Gruppe von diesen johannäischen Zeugnissen sind die Ich-Bin-Worte. Oder wie wir sie auch oft nennen, Selbstzeugnisse Jesu. Ich bin die Tür, ich bin das Brot des Lebens, ich bin das Licht der Welt, ich bin der gute Hirte, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit, ich bin die Auferstehung, ich bin der Weinstock und so weiter. Wunderbare Selbstzeugnisse Jesu. Da tut sich uns ein ganz großer Reichtum auf. Und da dürfen wir uns freuen drüber. Das Thema heute Abend über diese Stunde soll heißen: Wer ist Jesus? Oder was bedeutet mir Jesus? Nach einem Jugendabend, nach einem Jugendvortrag, besuchten mich zwei junge Männer in der Sakristei der Kirche. Bei der Begrüßung, da sagte einer der beiden, damit sie gleich Bescheid wissen, warum wir zu ihnen kommen, damit die Fronten klar sind: Wir glauben an Gott als höheres Wesen, aber Jesus, mit Jesus fangen wir nicht. Warum denn Jesus? Sagen Sie uns doch, warum denn Jesus? Ein lebendiger Gott, ja. Aber Jesus? Ich musste diesen beiden klugen jungen Männern sagen, dass ihre Frage schon sehr alt ist. Sie haben mich erstaunt angeschaut. Das sagt eigentlich bei ihnen das Barometer etwas. Ich sagte ihnen, das ist eine Frage, die ist schon bald 2000 Jahre alt. Wer ist Jesus? Johannes hat, der Täufer hat aus dem Kerker fragen lassen, wer bist du denn? Bist du, der da kommen soll? Oder sollen wir eines anderen machen? Also schon seit den Tagen Johannes des Täufers geht diese Frage. Warum denn Jesus? Wer ist denn Jesus? Die Jünger, die fragen nach dem Sturm auf dem Meer. Als mit einem Mal alles still wurde und die Wellen sich legten, wer ist der, dass ihm auch Sturm und Meer lassen sind? Der hohe Priester bei seinem Verhör, der sagte, ich beschwöre dich, dass du mir sagst, ob du bist Christus. Wer bist du eigentlich? Bist du Christus? Und einmal hat der Herr Jesus diese Frage umgedreht. Da hat er seine Jünger gefragt, was sagt, wer sagt denn ihr, war wahrscheinlich großes Schweigen in den Jüngerkreis, bis Petrus geantwortet hat, du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Diese Frage von damals ist gleich akut geblieben bis auf den heutigen Tag. Vor einigen Jahren ist sogar unsere Synode in die Klausur gegangen mit dieser Frage, wer ist Jesus? Ist Jesus Gottes Sohn oder nur Jesus von Nazareth? Oder ist er Gottes Sohn? Was haben wir Menschen doch aus Jesus gemacht? Durch große Verblendungen, durch Unwissenheit. Wir haben ihn herabgewürdigt zu einem vergänglichen Vorbild. Für viele ist Jesus nur das Vorbild. Liebe Freunde, das ist viel zu wenig. Jesus als Vorbild. Das ist ja sehr vergänglich. Man lehnt ihn. Da sagt Jesus in Lukas 19, Vers 14. Wir wollen einmal aufschlagen. Lukas Kapitel 19, Vers 14. Da erzählt er das Gleichnis von den anvertrauten Kunden. Und nun Vers 14. Das hat er gelesen.
Seine Bürger aber waren ihm feind und schickten eine Gesandtschaft hinter ihm her und ließen sagen, wir wollen nicht, dass dieser über uns herrscht.
Sie lehnen ihn ab. Wir wollen nicht, dass dieser über uns herrscht. Oder man hat aus ihm den lieben Heiland mit gutmütigen Augen, den man in das Licht führen kann, der je und dann einmal mit seinem Finger droht, aber im Übrigen drückt er beide Augen zu, ist der liebe Heiland, mit seinem weißen Bart und mit seinen blauen Augen. Manche machen aus ihm den zufriedengestellten Heiland, der schon zufrieden ist, wenn wir kein Ausbund von Schlechtigkeit sind. Wenn wir ab und zu in die Kirche gehen, der Heiland bedeutet mir weiter nichts. Zufriedengestellter Heiland, da kann Gott ja mit mir zufrieden sein, wenn ich kein Ausbund von Schlechtigkeit bin. Die anderen haben ihn als Wächter und als Brotgeber gleichsam als Beifahrer auf dem Motorrad ihres Lebens. Da lenkt man selber und Jesus darf hinten sitzen als Beifahrer. Der Hecht uns bewahrt. Er ist Jesus. Petrus sagt in seiner Pfingstpredigt, in Apostelgeschichte 2, Vers 36, einen ganz, ganz wichtigen Satz. Apostelgeschichte 2, Vers 36. Wir wollen es aufschlagen. 2, Vers 36. So wisse nun das ganze Haus Israel gewiss, dass Gott diesen Jesus zu einem Herrn und Christus gemacht hat. Freunde, seit Pfingsten wissen wir, wer Jesus ist. Männer und Frauen, junge Männer und Mädchen, wissen es nun. Unser Herr, der lebendige Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, den ganzen Kosmos und den Mikrokosmos und uns geschaffen hat, der hat uns nicht einen Herrn gegeben, den wir wollten, sondern den wir brauchen. Ich habe darüber nachgedacht. Wenn ich hätte wählen dürfen, was hätte ich gewählt? Ich hätte den gewählt, der mir am meisten versprochen hätte. Ich weiß nicht, wie es euch gegangen wäre, wenn ihr hättet wählen dürfen. Ob wir diesen Jesus als unseren Herrn gewählt hätten. Gott hat uns nicht den Christus gegeben, den wir gewollt haben, sondern den wir brauchen. Der uns Helfer ist. Ich brauche einen Herrn, der bereit ist, mein ganzes Leben anzupassen. So brauche ich einen Herrn, der mir sagt, ich mache etwas aus dir, Menschlein. Ich mache etwas aus dir. Darum heißt auch unser Thema: Jesus, was bedeutet er mir? Ich möchte jetzt drei Abschnitte machen. Für die, die notieren, so können Sie es am besten behalten. Erstens, die Bedeutung der Tür. Zweitens, die Bedingung eingehen. Drittens, die Verheißung oder das Versprechen, das der Herr auf sein Wort gelegt hat. Die Bedeutung des Wortes. Ich bin die Tür. Die Bedeutung. Wie bescheiden klingt doch dieses Selbstzeugnis gegenüber den anderen Selbstzeugnissen. Wir haben am bescheidensten angefangen. Und doch gibt Jesus sich zweimal diese Bezeichnung in unserem Text. Und zwar in Vers 7 und Vers 9. Ich bin die Tür. Nicht wahr, was ist gewöhnlicher als eine Tür? Etwas ganz Gewöhnliches. Das Wort ist so klein und so kurz, aber auch bescheiden. Tür. In diesem Gleichnis ist von zwei verschiedenen Schafhürden die Rede. Da gab es und gibt es heute noch in Israel überdachte Schafställe mit starker Tür. Den Schlüssel hat nur der Türwächter. Das lesen wir in Vers 2 und 3 in unserem Kapitel. Der aber zur Tür eingeht, der ist ein Hirte der Schafe, den tut der Türhüter. Da ist ein Türhüter, so müssen wir das verstehen. In der warmen Jahreszeit gab es unüberdachte Ställe von Hürden umgeben, mit nur einer Öffnung, durch die die Schafe aus- und eingehen, ohne dass die Tür verschlossen wurde. Wir haben es gesehen in Israel, da legt sich der Hirte des Nachts wer vor den Eingang dieser unbedeckten Schafstelle, sodass kein Schaf herein oder heraus kann, nur über seinen Körper hinweg kann ein Schaf herausgehen, und sofort merkt es der Hirte. Der Hirte war die Tür. Und dieses Beispiel benutzt nun hier der Herr Jesus, ich bin die Tür zu den Schafen. Durch ihn finden wir Zugang zum Vater. Da kommen wir nachher noch einmal drauf. Hebräer 10, Vers 20 steht das. Wir lesen ja zur Zeit den Hebräerbrief. Hebräer Kapitel 10, Vers 20. So wir denn nun haben, Vers 19, liebe Brüder, die Freudigkeit zum Eingang in das Heilige durch das Blut Jesu, welchen er uns bereitet hat, zum neuen und lebendigen Weg durch den Vorhang, das ist durch sein Fleisch, und haben einen hohen Priester über das Haus Gottes. Durch ihn können wir ein- und ausgehen. Das ist also der Sinn dieses Gleichnisses, das uns gegeben ist. Was ist gewöhnlicher als eine Tür? Und doch hat es unendliche Bedeutung. Freunde, habt ihr schon einmal einen Mann gesehen, der ein Haus gebaut hat und sich gesagt hat, ein Haus ist gut, aber wozu denn ein Haus? Auch ein Haus, aber ein Haustier. Nicht wahr, das ist doch dumm. Können wir uns das vorstellen, ein Haus ohne Tier? Oh, sagen mir kluge Leute, ich glaube auch an Herrgott, aber wozu Jesus? Das ist gerade so gescheit, als wenn ich sage, ein Haus ist gut, aber wozu denn eine Tür? Sie kommen nicht zum Glauben ohne Jesus. So jemand durch mich eingehen. Er wird sehen. Wenn Jesus sagt, ich bin die Tür, dann will er uns eine große Heilswahrheit sagen. Nicht wahr, jede Tür führt in einen Raum. Die Hoftür führt in den Hofraum, die Gattentür führt in den Gattenraum, die Kirchentür führt in den Kirchenraum. Eine Tür ermöglicht uns den Eingang in einen anderen Raum. Das meint Jesus. Eine Tür verbindet zwei Räume miteinander. Die Tür steht also in der Mitte zwischen zwei Räumen. Eben durch die Tür gelangt man von einem Raum in den anderen. Wir wissen, es gibt zwei verschiedene Welten. Es gibt eine irdische Welt und eine himmlische Welt. Und in der Mitte steht durch ihn gehe ich ein von der irdischen Welt in die himmlische Welt. Durch Christus. So große Bedeutung hat also dieses Bild, das hier der Herr genommen hat. Der gottmenschliche Mittler gehört zur sichtbaren und unsichtbaren. In der Mitte. Ein bekannter Gottesmann hat das so erklärt. Es ist Karfreitag vorbei. Engel, starke Engel sind beschäftigt, Nägel aus einer uralten Türe zu ziehen, die Tür zum Paradies. Die war zugemacht. Und jetzt sind die Engel dabei, die Nägel herauszuziehen. Es wird bekannt gemacht, bekannt gegeben, in der unsichtbaren Welt. Er wird kommen, der Sohn Gottes wird kommen. Macht auf, nun können die verlorenen Söhne nach Hause kommen, in ihres Vaters Haus, ins Paradies. Aber heute kommt als erster er, der Sohn Gottes, heim. Um den Thron Gottes versammelt sind die Heiligen des alten Bundes und Waffen. Da geht ein Raunen durch die Reihen. Er kommt, der Sohn Gottes, der Erlöser der Menschen. Er kommt. Nein, es kommen zwei. Ach, da kommen ja zwei. Abraham sagt, das ist sein. Die geglaubt hat, wo nichts zu glauben war. Er bringt seine Mutter mit. Mose sagt, nein, das ist Petrus, der treue Kämpfer. David meint, es sei Johannes, der Lieblingsjünger Jesu, den er mitbringt. O ihr Heiligen der Vorzeit, verwundert euch, eine Schuldbeladung, an der Landstraße aufgelesene, gestrandete Existenz. Ja, sie kommen zu zweit. Der Erste, der mitkommt, durch die Tür. Heute bist du mit mir im Paradies. Die Tür zum Paradies ist offen. Ist offen, seit Jesus kam, verstehen wir, warum Jesus sagt, ich bin die Tür. Also nicht eine Tür unter vielen, als gäbe es noch andere Türen, als hätte der Mensch die Wahl unter vielen Türen. Nein, er ist die eine einzige. Wer diese Tür missachtet und übersieht, der bleibt draußen. Lukas 13, Vers 25 wollen wir aufschlagen. Lukas 13, Vers 25. Das hat er gelesen.
Wenn der Hausherr aufgestanden ist und die Tür verschlossen hat, und ihr anfangt, draußen zu stehen und an die Tür zu klopfen und zu sagen, Herr, zu uns auf, dann wird er antworten und zu euch sagen, ich kenne euch nicht. Wo seid ihr her?
So, die Tür wird verschlossen. Wer diese Türe missachtet, der bleibt draußen. Matthäus 25 steht noch einmal im 10. Vers.
Da die Jüngerinnen sich trauten, nach der Freude dann, dass sie bereit waren, gingen sie zu den Leitern auf die Felsen, denn die Tür war verschlossen.
Die Tür war verschlossen. Liebe Freunde, wer diese Tür missachtet, wer Jesus missachtet, übersieht, er bleibt uns. Er ist die Tür zur Freiheit. Johannes 8, Vers 36. Die Tür zur Freiheit. Tür zur Freiheit, so euch der Sohn frei macht, seid ihr recht frei. Er ist die Tür zur Seligkeit, Römer 5, Vers 2. Römer Kapitel 5, wir wollen es aufschlagen und aufgeschlagen lassen. Er ist die Tür zur Seligkeit. Römer 5, Vers 2, das hat er gelesen. Durch welchen wir Zugang haben. Durch Jesus, die Tür, haben wir Zugang zur Seligkeit. Er ist auch die Tür zum Frieden, Vers 1. Römer 5, Vers 1.
Da wir nun gerecht geworden sind durch den Glauben, haben wir Segen in Gott durch unseren Herrn Jesus Christus.
Wir könnten noch eine ganze Reihe der Stellen aufschlagen, wie wir durch Jesus, durch diese Tür, Frieden mit Gott haben. Aus Gnaden seid ihr selig geworden. Durch Jesus Christus. Jesus ist also die Tür für die Schafe. Das heißt Menschen, die durch Christus zu ihm kommen. Ich bete auch zum Herrgott. So ist es nicht. Das kann ich nur durch ihn. Wie will ich denn sonst zu ihm? Wer an Menschenherzen wirken will, der kann es nur durch Jesus. Wer ihn nicht predigt, der ist ein Verführer, ein Mietling und kein Hirte. Jesus schilt sie Diebe und Räuber und Mörder, die die Seelen umbringen, anstatt retten. Die Bedeutung der Tür. Jetzt kommen wir zum Zweiten. Die Bedingung heißt eingehen. Eingehen. Wer durch mich eingeht. Ein Fräulein war Sekretärin, Chefsekretärin bei einem reichen Fabrikanten. Er war sehr mit ihr zufrieden, nur musste sie wie immer wieder viel Spott aushalten. Und immer wieder verlachte er ihren Glauben. Da kam er eines Tages lächelnd auf sie zu und sagte, Fräulein so und so, ich war in der Predigt und da habe ich ein gutes Wort gehört. Da ist auch noch Hoffnung für mich. Das Wort heißt, in meines Vaters Hause sind viele Wohnungen. Da wird doch wohl auch für mich noch ein Platz da sein. Sie meinen ja, Fräulein so und so, für einen Menschen wie mich gäbe es keinen Platz im Himmel. Aber wenn es doch so viele Wohnungen gibt, dann wird es auch für mich eine geben. Was meinen Sie wohl, Fräulein so und so? Die Sekretärin schwieg einen Augenblick, sie seufzte innerlich und die rechte Antwort und sagte dann, ja, das stimmt, dass es viel Wohnungen hat, aber es gibt nur eine Tür. Lieber Herr Sonso, es gibt nur eine Tür. Und durch diese Tür muss man eingehen, solange man lebt. Da lief der Chef weg. Es ist also nicht genug, nur von der Tür zu hören und zu wissen. Es handelt sich hier um einen Gang, um einen Entschluss eingehen. Eingehen. Nicht ein Gang mit den Füßen, sondern ein Gang mit dem Herzen. Da gehen manche nur bis an die Tür und kehren um. Und nun denkt euch, ich habe so viele Menschen kennengelernt, die verzweifelt sind, die wussten nicht, wozu sie auf der Welt sind. Man haut das Leben auf den Kopf vor lauter Verzweiflung. Die sündigen ihr Leben kaputt, weil sie meinen, ihr Leben habe keinen Sinn. Vor einiger Zeit hat sich ein junger Mann, der auf dem Rathaus angestellt war, erschossen. Er war der Sohn reicher Eltern, dem jungen Mann fehlte gar nichts. Er hatte einen eigenen Wagen, er war gesund, ein gutes Gehalt, gute Berufsaussichten. Er war also in einer glücklichen Lage, wie wir sie uns wünschen würden, eine solche Lage. Und dann erschießt er sich. In einer Schublade fand man einen Zettel. Ich sehe nicht ein, warum ich leben soll, darum mache ich früh Schluss. Zu leben. Es gibt unendlich viele Menschen, die leben von der Wiege bis zum Grab und haben noch nie darüber nachgedacht, wozu sie auf der Welt sind. Es gibt. Ich habe einen Mann eingeladen, doch auch um das Wort zu kommen. Und da hat er mich angelacht. War nicht böse. Er hat mich angelacht und gesagt, ha, wisst ihr, das hat nie entnötigt. Da hat dieser Mann ein Leben und weigert sich darüber nachzudenken, wozu er aufgenommen ist. Was ist denn der Sinn unseres Lebens? Der Sinn unseres Lebens ist, dass wir Gottes Kinder sind. Dazu sind wir auf der Welt. Wenn wir nur ein Leben haben, dass wir etwas sehen zum Lobe seiner Herrlichkeit. Nun fragst du, wie wird man das? Ach, es ist Gott völlig gleichgültig, ob wir Generaldirektor sind oder Lehrling. Sondern die Frage ist, ob wir den Sinn unseres Lebens erfüllen. Gottes Kind. Ob wir Kinder des lebendigen Gottes sind. Ich möchte deshalb aufrufen, ruhe nicht, bis du weißt, dass du ein Kind Gottes bist. Diese Frage ist ganz brennend. Wie wird man das? Wilhelm Busch hat das einmal so erzählt. In Hessen, da lebte eine Frau Magnus. Die erzählte einem jungen Ingenieur ihre Lebensgeschichte, der bei ihr wohnte. Sie sagte, ich war ein junges, leichtsinniges Mädchen. Ich hatte noch keine 10 Sätze gedacht, wozu ich auf der Welt bin. Da kam ich in die Predigt des gewaltigen Erweckungsprediger Stammann. Der fing an, seine Antrittspredigt. Ich habe vor keinem Wort der Bibel so Angst wie vor dem Wort verloren. Ich bin verloren. Davor habe ich Angst. Von diesem Augenblick an hörte das Mädchen nichts mehr von der Predigt. Wie ein Blitz schlug es ein. Ich bin verloren. Mein Leben ist so sinnlos. Ich kenne Gott nicht. Ich liebe ihn nicht. Ich fürchte ihn nicht. Ich übertrete seine Gebote. Ich fahre dahin, wo Gott nicht hinschaut. Ich bin verloren. Dann erzählte diese Frau Magnus, ich ging nach Hause und spürte Gottes Zorn. Und da lief ich zu Damann in meiner Not. Vielleicht kann er mir raushelfen, dachte ich. Ich hatte nur ein Gebet. Eins ist Not, ach Herr, dies eine wäre nicht. So kommt sie zum Gottesdienst und dann hört sie das Lied singen, eins ist Not, ach Herr, dies wäre nicht erfüllbar. Und dann kam Damann auf die Kanzel und sagte, wir hören den Text aus Johannes 10, Jesus spricht, ich bin die Tür, so jemand durch mich eingeht, der wird selig. Dann sagte Frau Magnus, und jetzt sah ich die offene Tür, die Arme Jesu ausgebreitet zu mir. Mein Herz schrie, Herr Jesus, nimm mein Leben, dir übergebe ich's, für und für. Ich habe von der ganzen Predigt kein Wort gehört, sagt sie dann, nur die offene Tür sah. Und war gerettet. So geht man durch die Tür. hineingehen, eine Übergabe machen. Und ich habe nicht nur einmal mein Leben dem Herrn übergeben, sondern immer wieder und immer aufs Neue und immer mit größerer Hingabe. Je mehr mir Erkenntnis zuteil geworden ist, je tiefer war meine Übergabe an meinen Herrn. Heilige, du brauchst Jesus, die Tür zur Seligkeit. Ohne Jesus kommen wir nicht zur Seligkeit. Deshalb sagt er durch mich. Ich habe die beiden Wörtlein unterstrichen. Durch dich. Und dann redet der Text noch vom Türhüter. Denselben tut der Türhüter auf. Freunde, ganz einfach und naiv möchte ich sagen, der Türhüter ist der Heilige Geist. Und der tut auf. Sein Amt ist, Christus zu bezeugen, Christus in die Mitte stellen. Der wird mich verklären, sagt der Herr Jesus einmal. Das heißt, mich in den Mittelpunkt stellen. Er öffnet die Türe zum Glauben. Denn unser Herz ist von Natur ja verriegelt und verrostet. Und kein menschliches Brecheisen kann öffnen. Öffnet einmal einem das Herz für den Glauben. Haben wir schon mal probiert? Ihr kennt euch den Mund von sich reden. Ihr bringt Satz wieder. Wenn der Heilige Geist nicht öffnet, wir kennen es nicht. Da öffnet er das Herz der Lydia, dass sie Acht hatte auf das Wort. Wisst ihr, warum bei uns so ein lahmer Betrieb ist in unseren Gemeinden? Weil kein Heiliger Geist da ist. Kein Gebet, kein Wort. Keine Bruderschaft. Nur Ichhaftigkeit. Ich habe ein neues Recht. Und ich weiß alles besser. Der Türhüter, der Heilige Geist, bewahrt vor verführerischen Hirtenstimmen, vor den Mietlingen. Warum gehen viele nicht hinein? Weil es kein Portal ist und kein Portal, da gingen mehr hinein. Es ist eine Tür, es ist eine enge Portal. Und Jesus nachfolge für kein Portal. Enge Portal. Da muss man sich beugen und bücken. Da muss draußen bleiben, was widerwärtig ist. Den Selbstgerechten ein Ärgernis, den Bildungsstolzen eine Torheit. Dritter Gedanke ist die Verheißung. Unsere Stunde ist bald um. Jesus verheißt Seligkeit. Dass wir das verheißene Erbe empfangen. Petrus sagt das so, dass ihr das Ende des Glaubens davonbringt. 1. Petrus 1, Vers 9. Aber es gibt eine diesseitige Seligkeit, die in der Gewissheit des Errettetseins besteht. Gewissheit. Ich bin errettet. Da das ist Seligkeit schon hier. Wenn ein Mensch sagen darf, meine Schuld ist vergeben, ist das nicht Seligkeit hier? Paulus schreibt an seine Epheser, ihr seid selig. Aus Gnaden seid ihr selig geworden. Hier schon. Warum machen wir so traurige Gesichter nach? Wie wenn man riesig tut, was drum geht. Es gibt doch ein seliges Wissen. Jesus ist mein. Seligkeit hier. Wovon denn gerettet? Von den listigen Anläufen des Bösewichts. Vor dem bösen Gewissen. Das Gewissen, das anklagt. Das Gewissen, das nicht gereinigt ist durch das Blut Jesu, lässt uns nicht zur Seligkeit kommen. Da ist immer im Hintergrund Anklage. Vielleicht wird es uns hier in der Stille geschenkt, dass wir uns vergegenwärtigen, was wo ist mein Gewissen gewesen? Hat die Obrigkeit der Finsternis noch Recht an mich? Dass mein Glaube noch nicht der sieghafte Glaube ist? Wohin bin ich denn gerettet? In des Herrn Schutz und Pflege. Ich sage es jetzt mal, wie stark. Wir sollen nicht kaputt gehen, sondern ewig sein. Wer durch mich eingeht, der wird zu Hause sitzen wie von Schnitz. Wer durch mich eingeht, der wird aus und eingehen. Da ist Leben. Da ist ein Glaubensleben da. Aus und eingehen. Wisst ihr, ich habe viel Jesus-Menschen kennengelernt und getroffen, die durch die Tür Jesus eingegangen sind. Die haben nie mehr gefragt, wozu. Auch ihre Sünden nahm Jesus weg. Darf ich zum Schluss noch mit einem Gleichnis untermauern? Auf dem Bahnhof von Frankfurt treffen sich zwei Jugendfreunde, die sich 20 Jahre nicht gesehen haben. Einer erzählt, wie er durch Erbschaft zum Großkaufmann geworden ist. Er führe ein Junggesellenleben. Er sitze oft gähnend in seinem Büro. Mittags esse er im besten Restaurant. Alles egal sei ihm. Seine Freunde seien stumpfe Gesellen. Er habe alles versucht. Weiber und Wein und Kunst und das Leben ist langweilig, sagt er. Also für mich ist das alles langweilig. Was sagt der andere? Du, mir ist besser gegangen. Ich habe einen Freund gefunden. Ich habe gemerkt, aus eigener Kraft geht es nicht. Und nun ist mein Leben so gesegnet, ich verdanke meinem Freund. Wein alles. Der andere schaut ihn an und sagt, das ist nicht so wichtig. Ja, Alfred, jeder hat es nicht so leicht wie du. Doch, sagt der andere, mein Freund, dieser Freund will auch dein Freund sein. Er will dir den gleichen Freundesdienst tun. Da ruft der Schaffner, bitte einsteigen. Der Zug fährt ab. Der andere fragt, wie heißt denn dein Freund? Dann steigt er ein und er schreibt noch hinten nach, er heißt Jesus von Nazareth. Zuckt der andere zusammen. Jesus sagt, dazu bin ich gekommen, dass sie das Leben und volles Leben haben. Volles Leben. Er war umgeben von Menschen, die ihres Lebens Sinn gesucht haben und allen war der junge Andreas konnte ausrufen, wir haben gefunden, wir haben gefunden. Der verlorene Sohn konnte Vater sein, Vater. Petrus hat bekannt, Herr, wo ihn sollen wir gehen. Und der Kämmerer von Morgen zog seine Straße. Ich wünsche so sehr, dass unser Leben erfüllt ist. Ein Leben ohne Jesus die Tür bleibt sinnlos. Ruhe nicht, bis du ein Kind Gottes bist. Bis du deine Übergabe verpflichtet hast und erneuert hast. Und die Seligkeit spüren darfst. Jesu, ich wage den Schritt, gib du mir deine Hand. Wir wollen beten. Herr Jesus, wir danken dir herzlich, dass du uns dieses Zeugnis gegeben hast. Das Zeugnis zur Seligkeit, zur Herrlichkeit, hier schon in diesem Leben. Lass etwas von deiner strahlenden Liebe auf unser Wesen durchdringen, dass man uns abspüren kann und ablesen kann, dass wir dein auf ewig sind. Herr, so wollst du an uns und in uns offenbar, als Tier zur Seligkeit. Danke sehr. Dazu.